Im Geld auf der Spur. Die Money Profiler. Herzlich willkommen bei den Money Profilern. Mein Name ist Daniel Butcher.
Und ich bin Eske Bockelmann. Wir sind hinter dem Geld her. Aber nicht in dem Sinne, dass wir es haben wollen. Wir wollen seiner habhaft werden. Wir ermitteln in Sachen Geld.
Wir wollen seine Identität aufdecken. Wir wollen feststellen, was Geld überhaupt ist. Es heißt ja so schön, Geld regiere die Welt. Und da möchten wir schon gerne wissen, was uns da regiert.
Und wir wollen dafür auch wissen, wie es dazu kommt, dass Geld die Welt regiert. Woher kommt dieses seltsame Unding Geld? Oder anders gefragt, wie kommt es historisch zu diesem Unding?
Und Unding ist ja ein sehr gutes Stichwort, Eske. Wir haben in unserer ersten Folge, heute ist die zweite Folge des Podcasts, in unserer ersten Folge haben wir uns mit diesen Erscheinungsweisen des Geldes beschäftigt und festgestellt, obwohl es verschiedenste Erscheinungsweisen gibt, haben sie alle ein gemeinsames Wesen. Sie sind eine reine Zahl und als reine Zahl haben sie die Macht, sich gegen alles andere einzutauschen. Und wir haben auch schon in der ersten Folge uns damit beschäftigt, wie hier und heute Geld jeweils entsteht. Und zwar, es entsteht immer als Kredit.
Und dieses Entstehen ist nur möglich bei einer reinen Zahl. Reine Zahl heißt ja, es besteht nicht aus etwas. Es ist kein Ding. Insofern sprechen wir mit Fug und Recht von einem Unding beim Geld. Es ist nicht Ding, sondern zählt, aber eben nicht irgendwelche Dinge, die dann gesammelt dann die Menge von Geld ausmachen würden. So, und wie entsteht dieses seltsame Unding, etwas, was aus nichts besteht? Dafür begeben wir uns heute mal ein Stück in die Vergangenheit, weit genug, um auf Verhältnisse zu stoßen, in denen man dann ja sich fragen kann, ist das Geld? Wie weit ist das Geld? Oder es ist noch nicht Geld? Oder wie kann daraus Geld einmal entstehen?
Das heißt, wenn wir uns in der ersten Folge als philosophische Profiler hervorgetan haben, indem wir uns die Erscheinungen angeguckt haben und auf das Wesen gegangen sind, sind wir heute historisch unterwegs und lernen durch Abgrenzung und Vergleich, lernen davon, wie in völlig anderen Welten Tauschmittel und andere Dinge, die als Geld bezeichnet werden könnten, fungieren und wollten daraus unsere Schlüsse ziehen. Wir sind heute in dieser zweiten Folge im ersten Teil angekommen bei einer riesengroßen Versammlung. Einer riesengroßen Versammlung nach dem jährlichen Kriegszug in Afrika bei den Dahomey. Von den ungefähr 200.000 Menschen, die in diesem Königreich leben, sind die wichtigsten Vertreter der Familien und Einheiten versammelt. Es wird der jährliche Kriegszug gefeiert, bei dem hauptsächlich als Beute was gemacht worden ist? Sklaven. Wir sind in einer Zeit, zu der wir gleich später kommen, wo zugleich hier schon in Europa die Industrialisierung herrscht. Was finden wir noch vor bei diesem jährlichen Fest?
Da werden Unmengen an schönen, kostbaren Dingen versammelt. Jeder bringt etwas mit, jeder hat etwas mitzubringen. Es sind Abgaben, die durchaus verpflichtend sind, nach oben an den König. Und die ganze Sache wird auch feierlich eröffnet, nämlich mit einem Opfer, mit einem Menschenopfer. Einige der armen Menschen, die da bei dem Kriegszug als Beute gesammelt und gefangen wurden, die werden geopfert. Das heißt aber, eigentlich als fürsorgliche Geste für das eigene Volk, für die Dahomey. Denn der König opfert sie, um damit die Gräber der Ahnen zu bewässern, mit ihrem Blut zu bewässern. Und das hat die Bedeutung, dass die Ahnen eben gewogen bleiben, diesem Volk, und es entsprechend unterstützen und so zu ihrem Wohlergehen, zu ihrem Gedeihen weiter beitragen.
Und Sklaven werden nicht nur geopfert, sondern sie werden auch verteilt. Also zuerst an all diejenigen Familien, die in diesem Kriegszug Menschen verloren haben. Ja? Aber natürlich nicht nur die. Wenn noch weiter Sklaven übrig sind, die es in der Regel sind, dann nimmt auch der König gerne für seinen Hofstaat neue Sklaven. Wenn dann noch Sklaven übrig bleiben und Betonung wirklich auf übrig bleiben, ja, dann nimmt man sie gerne als Tauschmittel. Und zwar mit den Europäern, die natürlich schon überall in der Umgebung vor Ort sind und an Sklaven interessiert sind. Und zwar was im Tausch gegen Kauris?
Gegen Kauris. Wir sind in welcher Zeit? Wir sind etwa Mitte des 19. Jahrhunderts. Also für europäische Zeiten eine späte Zeit verhältnismäßig. Aber diese Dahomey blieben noch bis auf die Tatsache, dass sie hier in Austausch geraten mit den Europäern, leben noch ganz in ihrer traditionellen Art und Weise. Und die wollen wir uns mal anschauen. Dieses Wirtschaften. Wir sprechen da durchaus von Wirtschaften, meinen nicht Wirtschaft, so wie wir heute sofort eine Geldwirtschaft dann vor uns sehen, sondern dieses Wirtschaften, wie wir eben auch von Landwirtschaft sprechen, da wird also der Boden bestellt und das ist eine Form des Wirtschaftens, nämlich eine Form dafür zu sorgen, dass man an seine Lebensmittel kommt. So, wie ist die Versorgung da bei den Dahomey? Fangen wir mal ganz unten an. Das ist selbstverständlich Landwirtschaft, es ist die Jagd. Und die wird betrieben durchaus, also von den Familien, die ihren Besitz haben an bestimmtem Land, die aber gemeinsam ernten, die möglichst gemeinsam zur Jagd gehen. Aber wenn nicht, dann wird das Gejagte, wird die erjagte Beute nicht etwa selbst verzehrt, sondern die wird ganz sicher, das ist eine konstante Form in diesen frühen Gemeinschaften, wird ganz sicher abgegeben. Es ist völlig verpflichtend, dass man die eigene Erjagte abgibt. So wirken schon mal auf unterster Ebene in der gemeinsamen Ernte mit auch wechselnden Bestellungen eben des Landes mit diesem Abgeben bei der Jagd die untersten Einheiten, die da wirtschaften, zusammen.
Und das heißt, wir sind ja jetzt, Eske, in der Tat in einer interessanten Zeit, während wir in Europa schon Industrialisierung haben, überall Kolonialismus herrscht, leben schon in Afrika viele Europäer, viele Kolonialherren. Und parallel aber ist dieses Reich der Dahomey noch in Ruhe gelassen worden, weitestgehend. In der Regel aus Kalkül, ja, dass ein kriegerisches Reich, das erstmal erobert werden müsste, vielleicht nicht so einfach zu erobern wären. Und natürlich auch aus dem Kalkül, dass Sklaven schlicht und ergreifend relativ günstig zu bekommen sind, indem man einfach schlicht an Kaurimuscheln kommt. Wir können jetzt schon mal vorwegnehmen, dass das irgendwann mal endet. 1885 wird dann ein Protektorat errichtet, ja, erstmal von Portugal, und 1894 wird es zu einer Kolonie des französischen Staates. So, das heißt, wir haben auf der einen Seite schon ganz, ganz weit fortgeschritten, historisch schon einen Zeitpunkt, wo es Kolonialismus gibt, auf der anderen Seite immer noch eine ganz Art von traditioneller Form von Wirtschaftung. Wirtschaftung, die, genau wie du es beschrieben hast, darin zuallererst besteht, Landwirtschaft zu betreiben und in Gemeinschaft zu bewirtschaften und das auch entsprechend zu verteilen. Jetzt haben wir aber in Dahomey noch eine Besonderheit. Wir haben einen König.
Ja, und der eigentlich, der steht dieser ganzen Verteilung eben voran. Das ist das, was wir an diesem großen Fest, mit dem wir begonnen haben, sozusagen in Nuze erleben. Die Dinge, die man schätzt auch, aber von denen man lebt und die man eben schätzt, die werden da zusammengetragen, aber die werden von dort auch wieder verteilt. Die Verpflichtung besteht letztlich auch immer gegenüber dem König, aber er ist derjenige, der auch für sein Volk insofern sorgt, als er eben diese Weiterverteilung des Gesammelten auch leitet und organisiert. Organisation ist in dem Fall bei den in Dahomey also ganz, ganz groß geschrieben. Da wird genau alles gezählt, was die Versorgung anbelangt. Erstens natürlich die Geburten und die Todesfälle getrennt. Also die für jedes geborene Kind wird ein Stein genommen und in den entsprechenden Kasten gelegt für Geburten. Wenn jemand stirbt, wird ein Stein gelegt und in den anderen Kasten gelegt für Todesfälle. Aber nicht nur eben die Bewohner werden so gezählt, sondern es wird auch gezählt, welche Tiere da jeweils geboren werden, wie viele also zur Verfügung stehen. Es wird gezählt, wie viele Leute welche Tätigkeit ausüben, welche Fähigkeiten haben. Und also das wird alles gezählt, um festzustellen, ob genug von allem da ist. Erstens natürlich also von Nahrungsmitteln, nicht nur eben die Tiere, sondern natürlich auch das, ob die genug Felder bebaut werden, um die entsprechenden, um das Getreide zu erwirtschaften. All das wird gezählt, um dann feststellen zu können, hier müssen wir Ausgleich schaffen. Hier ist es ein Ungleichgewicht, hier brauchen wir, da hier beginnt etwas zu fehlen, da müssen wir also, brauchen wir noch paar Schmiede oder da noch einige mehr Rinder oder wir brauchen größere Flächen, um das anzubauen. Das wird alles zentral gezählt, übrigens also mit diesen wenig bequemen mit der Übermittlungstechnik, dass diese Kästen oder Säcke auch mit Säcken mit der unterschiedlichen Bedeutung buchstäblich eben zum Hof geschafft werden müssen. Achtung, Hof ist ein selber eben eine dafür bestehende Organisation. Man schätzt, es umfasst selbst 2000 Leute. Also bei 200.000 Gesamtbewohnern ist es enorm. Und die haben dann die Aufgabe, das alles eben zu zählen und zu berechnen und zu überlegen. Und da gibt es dann sogar noch eine schöne Einrichtung, die sogenannten Mütter. Das sind Frauen am Hofe, die zuständig sind für die verschiedenen Dörfer. Die müssen sich in dem Dorf sehr gut auskennen. Die müssen aber auch den Überblick haben über das alles, über das Wirtschaften selbst und müssen dann mit Rat und vor allem mit Rat eben da den Leuten, den Dörfern beiseite stehen, aber auch eben als Kontrollinstanz, wenn ein Dorfvorsteher da irgendwelchen Unsinn macht und nicht das Nötige vollziehen lässt, dann wird da entsprechend auch ja mit irgendwelchen Strafen dafür gesorgt, dass das nicht nochmal passiert, beziehungsweise dass das Richtige eben ausgeführt wird.
Also wir haben also auf der Basis Stammesgemeinschaften, kleine Einheiten, Familien, Dörfer, wie es auch in anderen Stammesgemeinschaften der Fall ist, haben aber grundsätzlich eine viel größere Einheit, ein ganzes Reich, 200.000 hast du sie erwähnt, Eske, wo die Struktur eben vorgegeben ist durch den König, der König als sakrale Figur, also sprich eine heilige religiöse Figur, deswegen müssen auch da Sklaven geopfert werden, um das nochmal zu bestätigen, und der eben insofern dem ganzen Reich etwas auch ermöglicht. Ja, es ist ja nicht nur eine Form von Herrschaft, sondern er ermöglicht dem ganzen Reich was, Schutz, Kriegszüge, es geht nicht darum, dass wir das jetzt bewerten, aber Kriegszüge, die erfolgreich sind, also, und eben genau wie du es beschrieben hast, ermöglicht auch eine noch viel weitergehende Versorgung. Also die Vorstellung, dass man darüber nachschaut in dieser Zeit mit diesen einfachen Mitteln, ob irgendein Berufsstand, würden wir heute sagen, zu viel ist oder zu wenig ist und entsprechend das verändert, gehört auch zu dieser Art des Königsreiches. Und wir können es ja schon mal vorwegnehmen, wenn umliegende Gemeinschaften bisweilen mit Hungersnöten zu tun hatten. Ich glaube, in den Zeiten der Königsherrschaft bei den Dahomey ist meines Wissens nichts bekannt. Es ist gelungen, alle richtig zu versorgen, oder Eske?
Ja, selbstverständlich ist auch ein solches Reich abhängig davon, wie die Ernte ausfällt, das ist ganz klar. Aber durch dieses eben Prüfen und Sicherheiten einbauen, sind da die Zeiten der Not auf jeden Fall sehr viel geringer und weniger hart ausgefallen wie in anderen Reichen. Das stimmt auf jeden Fall.
Ja.
Aber wir wollen ja jetzt auch noch auf Tauschmittel kommen, die hier eine Rolle spielen.
Eines kennen wir schon, das haben wir gerade schon erwähnt, Sklaven, ja, wo ja auch durchaus behauptet wird, das sei ein Tauschmittel, das wurde verwandt zum Tausch gegen Kauri. Und das ist aber das, was uns jetzt insbesondere interessiert, die Kauri. Das sind nicht wirklich Muscheln, sind doch eher Schnecken, wenn ich das richtig weiß, Eske.
Ja,
das
sind
doch Schnecken.
Ja? Schneckenhäuser, ja.
Ja, Schneckenhäuser, die aber so stabil sind, ja, so, dass sie eben eine Eigenschaft haben, die sinnvoll ist für etwas, was erhalten bleiben soll. Sie sind also kaum zu verwüsten. Und diese Kauris kommen zunächst in den Tausch durch Sklaven mit Europäern zum König. Und der König hat ja in dem Sinne erstmal eine Verfügung über Kauri und lässt sie von Frauen, seinen Frauen, zu Schnüren binden, was schmuckvoll ist, Status bedeutet in dieser Gesellschaft. Kauri ist etwas, aber zunächst nicht ein Tauschmittel. Es wird dann erst zum Tauschmittel, nicht wahr?
Ja, die Hauptverwendung davon, von diesen, wir können ruhig auch von Muscheln sprechen, klar, sind es diese Schneckenhäuser. Die Hauptverwendung ist natürlich auch ihre Schönheit. Die sind unglaublich schön, dieser Schmelz. Sie haben eine schöne Zeichnung und bedeuten demjenigen, der sie besitzt, bedeuten sie insofern etwas. Und sie in einer bestimmten Menge, eben in der größeren Menge zu besitzen, bedeutet in dieser Gemeinschaft auch eben den Stand, drückt den Stand seines Besitzers aus. Wer entsprechend hoch steht, der kann es sich nicht leisten, sozusagen nicht genug Kauri zu haben. Das heißt nicht, dass er damit einkaufen geht, überhaupt nicht, sondern die sind dann eben zu Hause in der Truhe oder in welchem Vorratskammer auch immer und stellen insofern Reichtum dar. Aber nur eben der Reichtum, der gezeigt wird, aha, ja, ich habe diese Dinge, diese Schönheiten und entsprechend genug, damit sie meinem Stand entsprechen. Dann gibt es durchaus Gelegenheiten, wo man sich gegenseitig als Dank irgendwelche Dinge zu überreichen hat. Und oft ist dann eben das Übliche, ist die Vorschrift, ja, da müssen dann Kauri-Schnüre überreicht werden, dann wird sie ihm dafür übergeben. Aber auch da werden sie dann nicht zu Mitteln, um irgendwas zu kaufen. Mhm. Aber es gibt einen Punkt, wo sie tatsächlich zum Kaufen dann vorgesehen sind.
Genau. Und auch hier wieder der geniale König. Ja? Der geniale König sieht, dass es in seinem Reich immer wieder Menschen gibt oder Gruppen von Menschen, die nicht in der Lage sind, sich selbst zu versorgen, weil sie entweder nicht genügend Familienbande haben oder weil unter Umständen auch Berufe sich ändern. Und er hat aber für sich entschieden, alle sollen versorgt werden. Und da hat er auf die Art und Weise oder haben die darum es ein System entwickelt, das dazu führt, dass diese Menschen versorgt werden, aber so, dass es immer noch in dem Punkt von Verpflichtungsverhältnissen aufgeht. Wie geht das? Das geht folgendermaßen, dass der König oder seine Verwalter Menschen, die genügend haben an Lebensmitteln, verpflichten, diese im Tausche gegen Kauri denen zur Verfügung zu stellen, die bedürftig sind. Die Bedürftigen wiederum haben nicht irgendetwas verkauft und damit sind sie an Kauris gekommen. Nein, diese Kauris werden ihnen gegeben von dem König. Und dann kommt es zu einem Tausch, wo immer schon vorgegeben ist, wer, wenn wir es in unserer Sprache sprechen, die Käufer sind und wer die Verkäuferinnen sind. Ja? Die Käufer sind die Bedürftigen, die Kauris bekommen haben vom König. Und die Verkäufer sind diejenigen, die genug haben, dass etwas übrig bleibt und nur das im Lebensmittel gegen Kauris eintauschen.
Schön. Und jetzt haben wir ja Kauris und haben die Behauptung, das wäre Geld. Das wollen wir uns jetzt nochmal anschauen. Wir lassen uns mal etwas sagen, was jedem von uns bekannt ist, aber mal von einer Instanz, bei der wir vertrauen können, dass sie sich mit dem Geld auskennt. Auch wenn wir jetzt mal untersuchen wollen, wie weit das zutrifft. Diese Instanz ist die Deutsche Bundesbank, die in einer ihrer Informationsbroschüren festhält, eine einfache Form des Geldes ist das Warengeld, auch Naturalgeld genannt. Beispiele dafür sind Kaurischnecken, Salzbarren, Felle, Federn oder Vieh. Und jeder von uns weiß, dass diese Reihe an Warengeld, an Dingen, die Geld sein sollen, ziemlich weit noch fortgesetzt werden kann. Wenn immer irgendwelche Ausstellungen zum Geld gemacht werden, sind das natürlich die Glanzstücke der Ausstellungen. Die Museen lassen sich das nicht entgehen, da irgendwelche großen Steine zu zeigen oder eben Federn und so weiter. Es gibt eine ganze lange Reihe von diesen Dingen. Aber wir konzentrieren uns mal, uns genügt ja dieses eine Stichwort, die Kaurischnecken. Kaurischnecken also werden hier explizit als Geld bezeichnet. Warum als Geld? Gut, Naturalgeld, Natur sind sie auf jeden Fall, natürliche Dinge sind sie auf jeden Fall, aber warum Naturalgeld? Seltsamerweise wird dieser Grund, warum wir das Geld nennen oder nennen sollen, nie ausgesprochen. Es wird nie erklärt, sondern es wird irgendwie ganz selbstverständlich vorausgesetzt und von jedem, der diese Dinge, also von uns, jedem, der diese Dinge vorgesetzt bekommt, wird das ganz automatisch, unwillkürlich mit vorausgesetzt. Erstens, also diese Dinge wurden irgendwann mal auch getauscht. Dann einen Tausch sehen wir automatisch als einen Kauf an, in diesem speziellen Sinne, dass man das eine etwas gibt, um das andere dafür zu bekommen. Und drittens, weil wir heute, wir schließlich immer alles jeweils mit Geld kaufen, schließen wir zurück mit Geld, Kauf, Tausch. Also ist, was immer mal in einen Tausch reingegeben wurde, auch Geld. Wir mit der Annahme, Kaurischnecken seien einfach so, auch wenn man gar nichts mehr weiter anderes sich anschaut, keinen größeren Zusammenhang. Wenn man die Behauptung, Kaurischnecken seien Geld, ergeben eine Definition oder folgen einer Definition von Geld, die bedeutet, die lautet, Geld ist alles, womit man etwas kaufen kann.
Und interessant ist schon, genau wie du das sagst, dass das gar nicht ausgesprochen werden muss. Gar nicht richtig erklärt werden muss. Und das ist ja auch so, wenn wir in Freundeskreisen, aber auch gelehrteste Menschen fragen, ja, was ist Geld? Dann kommt immer sofort, ja, was ich, eine Münze. Alles, was irgendwo jemals gefunden worden ist, womit man etwas kaufen kann. Das heißt, es ist wie so eine Art Selbstverständnis, ein unausgesprochenes Selbstverständnis. Wir erinnern jetzt schon mal daran, ganz kurz, dass wir ja als Geld hier und heute festgestellt haben, eine reine Zahl, die in nichts besteht, außer der Funktion, sich gegen alles tauschen zu lassen. Aber gehen wir zurück zu den Kaurischnecken. Kann man hier und heute mit Kaurischnecken in irgendeinem Laden irgendetwas kaufen? Nein, natürlich nicht. Mit Gold? Ja, auch nicht. Ja? Wir können ausschließlich genau womit kaufen? Mit Geld. So, wenn jetzt Kauri trotzdem in irgendeiner Art und Weise als Geld bestimmt wird, dann kommt oft so etwas wie eine Unterscheidung in modernes Geld versus primitives Geld. Als irgendetwas, das es früher mal gegeben haben soll. Ja, und heute ist halt irgendwie abstrakt geworden. Und heute haben wir irgendwie das richtige Geld. So. Die Frage ist, kommen wir damit weiter?
Du sagst es, mit der Vorstellung, ja, oder mit der Tatsache, dass wir heute mit Kaulschnecken nicht einkaufen können, kommt man zurecht, indem man sagt, ja, gut, das ist jetzt nicht mehr heutiges Geld, sondern frühes Geld. Mhm. Wir haben diese schöne, dann die Unterscheidung, richtiges, heutiges, echtes Geld und irgendwie Warengeld, Naturgeld, Naturalgeld, frühes Geld. Und diese Zweiteilung der Art von Geld entspricht vollständig unserer üblichen Erklärung, wie Geld entstanden wäre. Das ist eine Erklärung, die wirklich auch jeder kennt. Und wir können da gerne auch mal wieder die Bundesbank zitieren. Aber erstmal, was ist diese Erklärung? Ja, zunächst vor dem Geld hätte man nur Waren gegen Waren getauscht. Gut gegen Gut, Ding gegen Ding. Und dann wären die Menschen irgendwann mal auf die Idee gekommen, das lässt sich besser machen, wenn wir Geld erfinden. Und so wäre aus dem Tausch Ware gegen Ware dann ein Tausch Ware gegen Geld geworden. Und zwar hätte der eine Zustand, Ware gegen Tausch, Ware gegen Ware, dazu geführt, dass Menschen sich diesen anderen Tausch dann eben einfallen lassen. Ich zitiere mal wieder aus einer solchen Broschüre von der Bundesbank, von der Abteilung für Aufklärung der Bevölkerung. Ware gegen Ware zu tauschen ist umständlich. Ohne Geld wären lange Tauschketten nötig, bis jeder das bekommt, was er braucht. Zum Beispiel Eier in Papier, Papier in Brot, Brot in eine Wasserflasche und so weiter. In einer Tauschwirtschaft gibt es bei 10 Waren insgesamt schon 45 unterschiedliche Tauschverhältnisse.
Genau. Und ich meine, das, es leuchtet uns ja sofort ein. Dagegen wollen wir ja nichts sagen. Wenn es sich wirklich so verhalten würde, dass alle möglichen Menschen Waren haben, die zum Tausche anbieten wollen und müssen, dann leuchtet uns vollkommen ein, dass Geld doch eine sinnvolle Erfindung wäre. Ja? Es wäre absolut unsinnig anzunehmen, dass es diesen Warentausch gibt. Also man stellt sich mal bildlich vor. Ich renne mit meinen Ochsen zum Markt, du was ich mit deinen Hühnern, der nächste mit Äpfeln, die nächste Person mit Kartoffeln. Dann eben, wir können auch die Beispiele von der Bundesbank nehmen, Papier, Brot, Wasserflasche. Wir rennen alle auf den Markt und versuchen uns irgendwie zu matchen, zu gucken, dass ein Austausch kommt. Nur natürlich Pech, was passiert? Ich, der die Ochsen bringt, ja, ich hätte ja gerne von dir, was hattest du nochmal, ich habe es vergessen, die Hühner. Du aber bist nicht an Ochsen interessiert, du willst die Kartoffeln. Der mit den Kartoffeln ist aber nicht an den Hühnern interessiert. Ach, ich glaube, wir würden nicht mal überleben. Ja. So, das heißt, anzunehmen mit dieser Definition eines Warentausches, wo alle davon abhängig sind, Waren zu tauschen, und eines nachher, wo dann das Geld erfunden wurde und endlich haben die alle überlebt, ist natürlich schon eine historische Aussage, aber sie hat schon diesen Moment des Unsinnigen. Ja? Also es ist schwer vorstellbar, dass sich Leute so unsinnig verhalten hätten. Ja? Aber da es eine historische Behauptung ist, und das versteckt sich ja dahinter, so wie sich vorher versteckt hat, das nicht ausgesprochene, alles, womit man etwas kaufen kann, sei Geld, versteckt sich hier dahinter. Es gibt einen Zustand einer warentauschenden Gemeinschaft, die abhängig ist vom Warentausch und dem Zustand danach, dass eben Geld erfunden worden wäre.
Ja, das lässt sich historisch nachprüfen. Schauen wir es nochmal genauer an, den Wortlaut hier. Ohne Geld wären lange Tauschketten nötig, bis jeder das bekommt, was er braucht. Das sind ganz große, wichtige Voraussetzungen gemacht. Diese Tauschketten, also nicht nur einzelner Tausch, sondern Tauschketten wären nötig. Wofür? Dass jeder, also nur über Tausch, das bekommt, was er braucht. Es ist also vorausgesetzt, der Tausch findet allgemein statt. Allgemein jeder ist darauf angewiesen und zwar auf allgemein um allgemein alles das, was er braucht, zu bekommen. Mhm. Das ist eventuell nicht wirklich 100% alles, aber jedenfalls sind alle, allgemein alle in einer solchen Gesellschaft darauf angewiesen, alles in der Hauptsache, wovon sie leben, über Tausch zu bekommen. Mhm. Deswegen spricht ja dann auch unser Zitat ausdrücklich von einer Tauschwirtschaft. Achtung, das heißt jetzt mehr. Eine Tauschwirtschaft heißt mehr, als dass da nur irgendwelche Kinder mal ab und zu an der Ecke sitzen und Glasmurmeln tauschen, sondern das heißt, so ist er das beschrieben, eine Wirtschaft, die insgesamt auf Tausch beruht, in der jeder oder in der alle vom Tausch abhängen, das heißt, wo jeder oder alle von den anderen nur mittels Tausch, wo einer dem anderen was dafür geben muss, um das zu bekommen, was er braucht, sich versorgen.
Und deswegen ist diese Definition ja so erfolgreich, hier und heute. Sie wäre es nicht bei den Dahomes. Sie ist hier und heute so erfolgreich, weil wir das ja genauso kennen. Für uns ist es so selbstverständlich, dass wir vom Warentausch leben müssen, von Kaufen und Verkaufen leben müssen, dass wir eine Tauschgewirtschaft sind, dass uns das auch vollkommen einleuchtet, dass es ohne Geld so nicht gehen würde. Ja? Insofern verstehen wir diese Definition, zugleich ist sie aber in dem Sinne auch ahistorisch, wenn man unseren Zustand einfach wohin projiziert und sagt, das sei schon immer so gewesen oder irgendwie entstanden. Und deswegen ist ja wirklich die Frage, also hat es diese Tauschwirtschaft immer schon gegeben? Ist das so? Kann man das voraussetzen? Ja. Gab es irgendeinen anderen Zustand? Wenn ja, wie ist es entstanden? Und ich würde sagen, damit gehen wir noch mal einen Blick auf die Dahomes, oder?
Einen Moment noch, verzeih. Ja. Das ist aber nur einfach, um das nochmal zu betonen, was du gerade gesagt hast. Ja, diese Herleitung von Geld setzt voraus, es gäbe überhaupt nur menschheitsgeschichtlich diese beiden Zustände. Und zwar beide Male immer eine Tauschwirtschaft. Erst eine Tauschwirtschaft, nur Ware gegen Ware. Und dann darauf gründend eine Tauschwirtschaft Ware gegen Geld. Geld, ja. Also, das heißt, es ist eine eigentlich überraschend bescheidene Ansicht der Weltgeschichte, wenn man wirklich voraussetzt, es hätte in der ganzen Menschheitsgeschichte nur immer Tauschgesellschaft gegeben. Übrigens ist das jetzt nicht nur in einer so einfachen Erklärung jetzt, weil das jetzt eine Broschüre ist von der Bundesbank, sondern verzeih, aber auch Marx geht davon aus, erstmal ist von einem einfachen Warentausch, Ware gegen Ware, und daraus entwickelt er dann die Genese des Geldes. Oder wenn wir Beschreibungen hören, eben von früheren Zeiten, da wird immer mit einer ökonomischen Logik der Tauschwirtschaft beschrieben, wie die Menschen gelebt hätten. Und jetzt haben wir doch aber mal die Möglichkeit, das zu überprüfen an den Dahome.
Schauen wir also nochmal zurück auf die Dahome. Wovon leben diese Menschen? Wie versorgen sie sich? Diese Gemeinschaft lebt nicht von Tausch. Es ist keine Tauschwirtschaft. Die Versorgung funktioniert über persönliche Verpflichtungen. Das heißt, je nachdem, die kleinste Einheit in der Familie, man ist sich verpflichtet und entsprechend wird eingesammelt und verteilt. Man ist in den Dorfgemeinschaften wechselseitig verpflichtet, es wird eingesammelt. Und dann auch wieder verteilt. Man ist über diese Dorfgemeinschaften dem König verpflichtet. Auch dort wird eingesammelt und verteilt, aber es wird nicht getauscht, dass der eine gibt und der andere nimmt und dass darauf die Wirtschaft basiert, also die Versorgung. Insofern ist jeder immer auch persönlich jeweils anderen verpflichtet. Und dann stellt sich aber die Frage, und welche Rolle spielt dann doch der Tausch?
Der spielt in dem größeren Segment, wo er vorkommt, auch nicht die Rolle, die wir mit Tausch als Kauf verbinden, sondern nehmen wir also ein ganz, ganz typisches Beispiel, eben den sogenannten Brautkauf. Kauf ursprünglich ist tatsächlich im Deutschen ein Wort, das mit Tauschen gleichbedeutend ist. Aber es differenziert sich dann eben, so dass wir kaufen mit dieser speziellen Form des Tauschs eben verbinden. Jemand erwirbt etwas durch Tausch von etwas einem anderen. Das ist selbstverständlich beim Brautkauf, auch wenn es dieses Wort gibt, alt schon, nicht der Fall. Da geht keiner in den Laden und kauft sich eine Braut, sondern zu den vielen, vielen Anforderungen, die erfüllt sein müssen, damit die Sippe des Mannes eine Frau aus einer anderen Sippe zur Heirat bekommt. Also ein Mitglied der einen Sippe geht ja dieser Sippe verloren. Und dafür gilt es eben, Ausgleich zu schaffen. Und so gehört zu den vielen, vielen Anforderungen, die da nötig sind, damit eine Heirat zustande kommt, eben auch, dass der Sippe der Braut etwas gezahlt wird. Gezahlt heißt nur, dass eben in bestimmter Form, es kann der Kampfschmuck des Mannes sein, eben ein Ding überreicht wird, das diese Wertschätzung, diese hohe Schätzung eben ausdrückt und begleitet eine solche Heirat. So, das ist das Hauptsegment.
Vielleicht kurz was ergänzen darf, verzeih bitte, aber diese Vorstellung, ein Brautpreis sei wie heute einer Tauschwirtschaft gleich, würde ja bedeuten, es gibt einen Markt für Bräute, die verschiedene Preise haben. Ja? Und die kann man dann kaufen. Ja? Und vielleicht gibt es sogar noch Konkurrenz der Bräute und verschiedene Preise. Und dann gibt es vielleicht noch ein Auf und Ab. Und dann gibt es eine Konjunktur an der Stelle, wo der Brautpreis besonders niedrig ist. Jetzt investieren. Nee, es ist niemals so was Schändliches, ja, in dem Sinne, so was Ehrenloses, dass man einfach hier einen Markt hat, sondern wenn man sich genauer damit beschäftigt, sieht man, das hat was mit Respekt, mit Wertschätzung zu tun, mit Ausgleich. Sorry, dass ich unterbrochen habe, aber ich hatte das Bild vor Augen und dachte, nein, das ist es nicht. Bitte mach weiter, Eske.
Ja, ganz wichtig. Trotzdem, neben diesen Arten des Tausches, die ganz sicher den größten Teil ausmachen. Und wir haben da diese ganzen vielen, vielen Federn, Salzbarren und so weiter, die da aufgezählt werden und gerne gezeigt werden, die sind immer ganz genau gebunden an solche Gelegenheiten, wo ein Teil etwas fordern kann zum Ausgleich vom anderen. Trotzdem, es gibt ja auch, wie wir erzählt haben, bei den Dahomey einen Tausch im Sinne von Kauf. Aber das ist eine ganz besondere Rolle, die da die Kauri-Muscheln auch nur teilweise zugewiesen bekommen. Wir wissen, Kauri-Schnecken werden auch anders verwendet, aber sie werden dort sehr segmentär, nur sehr eingeschränkt zum Kauf verwendet. Und also Kauf von Lebensmitteln über bestimmte Märkte. Diese Märkte sind genauestens kontrolliert und so. Aber du kannst mal aufzählen, was sind diese Einschränkungen, die Kauris zu tatsächlich mal Kaufmitteln oder Tauschmitteln in diesem Sinne eben machen?
Ja, sehr, sehr gerne. Also das ist ja genau, was wir am Anfang gesagt haben. Wir wollen lernen, was Geld ist, indem wir es mit Tauschmitteln aus anderen Zeiten vergleichen. Nur von oben geguckt würde man sehen, die eine Seite zahlt mit Kauri, die andere verkauft Lebensmittel. Aber dort ist es so, wir haben Märkte, die nicht ständig offen sind, nicht 24/7. Man kann nicht alles dort kaufen, sondern nur Lebensmittel. Und es ist so, dass nicht mal der eine Käufer, mal der andere Käufer ist und wechselnde Rollen, sondern es ist vollkommen festgeschrieben, wer was wie ist. Und nicht nur das. Der König, der ja möchte, dass diese Menschen versorgt werden, die sich nicht selbst versorgen können, händigt ihnen Kauris aus und lässt sogar noch die Preise festschreiben, plus was da zum Verkauf zu stehen hat und wer es verkaufen muss. Wir Hier und heute in der Tauschgesellschaft wird niemand gezwungen, etwas zu verkaufen direkt. Ja? Niemand muss nur etwas Bestimmtes kaufen dürfen. Es ist alles, was man irgendwie zum Verkaufe geben kann, kann zum Verkaufe stehen und das kann man auch alles kaufen. Das heißt, nur bestimmte Leute, die auf den Kauf angewiesen sind, dürfen kaufen. Zweitens eben nur bestimmte Güter, in dem Fall Lebensmittel. Und drittens nur zu bestimmten Gelegenheiten werden diese Märkte, wenn man sie überhaupt so nennen will, eröffnet.
Ja, diese Märkte schließen sich eben nicht zusammen zu einem Markt. Und das sind wunderbar, das sind alles Einschränkungen, erhebliche Einschränkungen, die gelten, wo Kauris überhaupt zum Kauf verwendet werden können. Und der wichtigste vielleicht, oder wo der es für uns im entscheidenden Maße ausdrückt, ist derjenige, dass es Leute sind, die genau genommen nicht voll zur Gemeinschaft gehören, die also am Rande stehen, die Gemeinschaft insgesamt, allgemein, was also alle in der Hauptsache alle betrifft, die versorgt sich über diese Redistribution, über das Sammeln und Wiederverteilen der allen Mittel, von denen man eben da lebt. Und nur die Randständigen, die aus irgendeinem Grund eben nicht angeschlossen sind in diesen Verteilungsmechanismus, für die wird gesorgt auf diese mit einem Tausch, also eine unpersönliche Vermittlung der Lebensmittel. Ja. Diese Randständigkeit des Phänomens des Kaufens drückt sich wirklich in der Randständigkeit dieser Leute aus.
Ja, und ganz ehrlich, Eske, soll ich nicht wieder unterbreche, lassen wir mal einen Vergleich zu heute machen. Heute sind die bedürftig sind, nicht auf dem Markt. Weißt du? So, das ist ja genau der umgekehrt. Heute heißt es, die sich nicht über Markt versorgen können, die nicht genügend verkaufen können, um an genügend Geld zu kommen, um sich selbst zu versorgen. Dafür gibt es dann so Gnade wie Sozialhilfe oder Gnade wie, dass irgendwelche Betteleien ergeben müssen und man ihnen sowas gibt, ja. Gut, bei Sozialhilfe darf man da wieder einkaufen, man bekommt Geld, aber es ist genau die am Rande stehen, können sich genau nicht über den Warentausch in irgendeiner Art und Weise versorgen. Also auch hier nochmal, ist ja genau umgekehrt. Genau umgekehrt. Da habe ich dich schon wieder unterbrochen.
Nein, hast du nicht. Nein, sehr gut. Aber jetzt schauen wir uns mal an. Also, wir haben Kauf, wir haben Tausch da in Dahomey und schauen mal mit unserer Perspektive der Bundesbank nochmal drauf oder halt unserer Erklärung, unserer allgemein anerkannten Erklärung dafür, wie Geld entstanden wäre. Ist dieser Tausch von Ding gegen Ding, Kauri gegen Lebensmittel, ist da etwas umständlich? Ist da etwas in einer Weise unsinnig, dass man sich da ein gemeinsames, für alle geltendes Tauschmittel einfallen lassen muss? Nein, da ist nichts umständlich. Direkter geht es nicht. Die direkte Weise ist natürlich die persönliche Vermittlung. Sammeln und wieder verteilen. Aber wenn schon unpersönlich, weil es eben so randständig verläuft, dann ist doch das Direkteste, was man machen kann. Ihr bekommt das Tauschmittel in die Hand und bekommt dafür das, was gesetzlich übrigens vorgeschrieben ist, was man damit kaufen kann, Lebensmittel. Das ist eine Möglichkeit der ergänzenden Versorgung, der Kauf, der hält nicht diese ganze Wirtschaft am Laufen. Diese Wirtschaft ist ein Wirtschaften mit den Lebensmitteln selbst und unter den persönlich einander verpflichteten Menschen. Auch unsere Leute, die da mit Kauris Lebensmittel kaufen, die brauchen dafür keine Tauschketten, um an ihre Lebensmittel zu kommen. Das ist alles, es ist natürlich etwas wie ein Gutschein. Also diese Kauris. Aber genau, als Gutschein sind sie eben auch nicht Geld.
Nee, genau richtig, was du da sagst, Eske, dass wir diesen Unterschied nochmal klar machen. Die Kauris sind auch im Unterschied zu dem, was wir in der ersten Folge hatten, nicht irgendeine reine Zahl. Ja? Sie sind etwas, was selbst, das hatten wir am Anfang dieser Folge auch gesagt, als ein Statussymbol genommen werden kann. Sie sind ganz klar ein Etwas, nicht eine reine Zahl. Und nicht etwas, das sich gegen alles tauschen lässt. Jetzt geht es aber noch weiter. Wir hatten am Anfang auch erzählt, es gibt noch den Tausch Sklaven gegen Kauri. Ja? Es könnte es Menschen geben, die sagen, oh, die Dahomey, die hatten ja verschiedene Währungen oder verschiedene Tauschmittel. Ja? Geld, was haben sie alles an Geld? Die Kupferbarren für die Brautpreise, Sklaven, Kauri, ja? Könnte man ja so sagen. Aber wie ist es denn bei den Sklaven? Auch hier wieder ganz, ganz faszinierend. Die Sklaven sind zuallererst, so hart es ist, ein Gebrauchsgegenstand. Ja? Sowohl zum Opfern super geeignet, um die königliche Herrschaft zu legitimieren. Sie sind auch super geeignet, damit sie natürlich Arbeiten vollbringen, Dienstleistungen vollbringen für die, die sie jetzt beherrschen. Und nur wenn was übrig bleibt, also Sklaven übrig bleiben, werden sie getauscht. Lustigerweise gegen was? Gegen Kauri. Das ist aber jetzt nicht ein Tausch Geld gegen Geld, das ist ein Tausch Ware gegen Ware. Ja, also ganz eindeutig was völlig anderes. Und man kann, wenn man da tiefer eingeht, immer sehen, dass es jeweils etwas ganz Bestimmtes ist. Also die Kauris sind im Tausch gegen Sklaven was völlig anderes als Statussymbol, ja, als Schmuck vielleicht, als auch für die Bedürftigen die Gutscheine. Ja. Die Sklaven wiederum sind vor allem Gebrauchsgegenstände, aber auch unter Umständen Tauschmittel. Das, was dem Brautpreis zu erbringen ist, kann gegen gar nichts eingetauscht werden, ist in dem Sinn auch kein Tausch oder kein Kauf, sondern ist eben eine Art von Gabe, die als Verpflichtung gegeben werden muss.
Und noch was. Wir hören von diesem Austausch von Dahomey mit Europäern aus den verschiedenen Ländern. Aber alle die Europäer, die gehen zu Hause, sozusagen in ihren Stammländern, durchaus ja bereits mit Geld um. Und hätten jetzt durchaus eigentlich auch das Interesse, das mit den Dahomeys auch so zu treiben zu können. Das Geld aber hat in Dahomey keinen Sinn. Es macht nichts irgendwie einfacher, da mit einem Tauschmittel umzugehen. Warum? Weil eben diese Gemeinschaft nicht auf Tausch aufbaut. Das Geld, mit dem die Europäer kämen, ankommen, also die haben sicher mit ihren Münzen auch da Angebote gemacht, irgendwas zu kaufen, aber die Münzen dann als Geld fungieren zu lassen, ist in Dahomey nicht möglich, hat keinen Sinn. Da stehen nicht die Dahomas da mit leuchtenden Augen und sagen, ach, eine tolle Erfindung. Nein, ein Tauschmittel, das für alles eingesetzt wird, hat keinen Sinn. Die Kauris, die sie für die Sklaven bekommen, haben ganz eingeschränkt diese Möglichkeit, einmal Lebensmittel zu kaufen, und da wird keine Tauschkette weitergemacht. Wie kommen dann aber die guten Dahomeys dazu, doch mit Geld zu wirtschaften, indem die Europäer sie dazu zwingen, indem die Europäer diese Art der Versorgung, diese Art auch der Planung, des Managens sozusagen, der Versorgungsgegenstände, der Versorgungsgüter selber untersagen. Ausbeuten natürlich auch, um an diese Güter selber zu kommen, um die dann in Geld auszuschroten, aber dann eben auch verhindern, dass diese geldlose Art, sich zu versorgen, ein Ende findet und ersetzt wird durch einen Markt anstelle von diesen kleinen peripheren Märkten.
Geschichte kann schon sehr zynisch sein. Also wenn wir bedenken, dass wir hier und heute, wo die Tauschgesellschaft so offensichtlich herrscht, die exportiert wurde durch Gewalt in die ganze Welt, sagen, gucke mal, da gab es Geld bei den Dahomey. In Wirklichkeit war die Einführung dessen, was Geld ist, das Ende, was das Reich der Dahomey war. Also Geschichte ist manchmal wirklich furchtbar zynisch. Aus den Verpflichtungsverhältnissen, die redistributive Gesellschaften haben, Gemeinschaften haben, ja, dass man wechselseitig verpflichtet ist, diese Achtsamkeit auf die Versorgung, das gemeinsame Wirtschaften, kann niemals ein "Ich brauche jetzt Geld" folgen. Never ever. Das war auch die Idee der heutigen Sitzung. Ich würde vorschlagen, Eske, wir kommen jetzt zum Schluss, wenn du einverstanden bist.
Ja, fassen wir also ganz kurz zusammen. Wir haben uns angeschaut, die Vorstellung, Tauschmittel ist als solches Geld. Diese Vorstellung haben wir überprüft. Stimmt das? Ist alles das, was irgendwann mal bei einem Tausch verwendet wird, auch schon Geld? Nein. Damit es Geld wird, ist eine Art von Gesellschaft vorausgesetzt, die als Merkmal hat, dass alle darin vom Tausch leben. Über Kauf und Verkauf von anderen bekommen das, womit sie sich versorgen. Und das haben wir eben überprüfen können, dass diese Art von Gesellschaft nicht gegeben ist an einem verhältnismäßig späten, beim Beispiel noch eben in Afrika, die Dahomey, mit dem traurigen Ende, dass dem eben ein Ende gesetzt wird.
Und die Dahomey werden zum warentauschenden Gesellschaft hin gezwungen, indem man sie schlicht und ergreifend von ihnen verlangt, dass sie ihr Geld erwirtschaften müssen. Da wissen wir, wie das passiert, als direkte Gewalt von außen. Was aber Zwang in der Geschichte, uns zu einer warentauschenden Gesellschaft zu werden. Und das werden wir in der nächsten Folge behandeln, wenn wir in die freien Städte gucken, in das Entstehen des Geldes, sprich in die Entstehung der Tauschgesellschaft.
Ich freue mich drauf. Und damit beenden wir diese Folge. Das waren die Money Profiler.
Wir sind dem Geld auf der Spur. Und warum? Weil wir wollen seiner ungeheuren Macht beikommen.
Wenigstens wollen wir uns von dieser Übermacht nicht dumm machen lassen. Wir danken unseren Freundinnen vom Money Lab für die vielen fruchtbaren Theoriediskussionen. Großen Dank auch an Herrn Falschgold, unseren geduldigen Produktionsleiter, und insbesondere an die Sunflower Foundation Zürich, die unsere Arbeit schon viele Jahre begleitet.